Unser neuer Kooperationspartner ist die Primus Valor AG und ist deshalb ein sehr spannender Immobilienmarktteilnehmer, weil sie einen sehr klaren Fokus haben auf Wohnimmobilien im Segment bezahlbares Wohnen als nachhaltige und zugleich rentable Form der Vermögensanlage. Und zwar funktioniert das in Fonds. Dazu haben sie auch aktuell einen im Vertrieb, nämlich die Immochance Deutschland 14 Renovation Plus, kurz mit dem Kürzel ICD 14 R Plus mit dem Pluszeichen. Und zwar sind die Fonds deshalb spannend, weil sie eine sehr breite Streuung über mehrere hundert Objekte pro Fonds haben, an wirtschaftsstarken Standorten, allerdings abseits von den hochpreisigen Großstädten, und deshalb bietet er ein solides Fundament für langfristige Investments. Wenn euch das interessiert, haben wir einen Link in den Shownotes. Schaut gerne bei der Primus Valor AG vorbei. Die Primus Valor ist seit vielen Jahren darauf spezialisiert, günstig erworbene Bestandsimmobilien mit Optimierungspotenzial baulich und energetisch zu sanieren, aufzuwerten und dann aber dem Wohnungsmarkt dauerhaft wieder zur Verfügung zu stellen. Und jetzt wünschen wir euch spannende Insights und viel Spaß bei der heutigen Episode. Neue Erbschaftssteuerpläne. Was kommt auf Immobilieneigentümer zu? Die Erbschaftssteuer ist in der politischen Debatte ein Dauerbrenner und so hat sich jetzt mal wieder die politische Diskussion rund um das Thema Erbschaftssteuer gruppiert. Die SPD hat mal wieder neue Pläne, wie noch mehr Steuern einzunehmen sind, und hat die Pläne vorgestellt. Warum gibt es überhaupt einen neuen Reformbedarf bei der Erbschaftssteuer und was bedeutet das für die Immobilienwirtschaft bzw. für die Immobilienerbschaften? Das ist unser Thema heute in 1a-Lage und hier kommen die Fragen im Einzelnen. Welche Bedeutung haben Erbschaften für den Immobilienmarkt? Wie werden heute Immobilien in der Erbschaftssteuer berücksichtigt? Woraus ergibt sich ein Reformbedarf bei der Erbschaftssteuer? Was plant die SPD? Wie ist der Vorschlag zu bewerten? Und worauf müssen sich Immobilieninvestoren einstellen? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findest du in dieser grandiosen Folge der 1a-Lage. Und nun wünschen wir dir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Gemeinsam mit der Primus Valor AG, einem der führenden Anbieter geschlossener alternativer Investmentfonds für Immobilien, präsentieren wir euch die 1a-Lage. Das ist der Podcast, um sich wissenschaftlich fundiert und unterhaltsam über neue Trends, ökonomische Einordnungen und Strategien rund um die Immobilienwelt zu informieren. An den Mikrofonen sind für euch eure Volkswirte Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, Projektentwickler aus Hamburg. Das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1a-Lage, der Immobilien-Podcast. Denn heute reden wir über ein Thema, das die Gemüter erhitzt, wahrscheinlich jedenfalls. Es gibt mal wieder eine Partei, die eigentlich in der Bedeutungslosigkeit versinkt, immer weiter, völlig zu Recht, denn sie ist ideenleer, ideenlos, und die SPD rockt aber mal wieder die politische Skandalszenerie, weil sie neue Pläne für die Erbschaftssteuer aufs Trapez bringt, in die politische Diskussion einbringt. Und da müssen wir uns natürlich mit beschäftigen, weil natürlich bei Immobilien haben wir so lange Zyklen, da geht es auch immer irgendwann darum, wann kommt eine Immobilie in die nächste Generation. Und deshalb gehört es zum Immobilienmarkt und deshalb müssen wir aber das Ganze nicht nur hetzerisch, wie ich jetzt hier im Intro, sondern das Ganze auch irgendwie so sachlich wie möglich mal auf das abklopfen, wie ist es eigentlich und wie wird es denn möglicherweise, wenn diese Diskussionsansätze dann irgendwie auch Realität werden. Und dafür brauchen wir ihn, dafür schätzen wir ihn, dafür hat er das alles aufbereitet und ich bin wahnsinnig froh, dass er wieder bei uns ist, Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Moin, lieber Michael.
Hallo, lieber Hauke, du wirst mich nicht los.
manchmal habe ich den Eindruck, das ist
komisch,
irgendwie dein Podcast, weißt du? Genau, also du hast gedacht irgendwie, dass mit dieser Gesichtsfarbe im blassen, winterlichen Weiß in meinem wunderbaren Gesicht, das gefällt dir nicht, du brauchst da ein bisschen Zornesröte. Deswegen hast du ein Thema aufs Trapez gehoben, das eigentlich überflüssiger ist als ein Kropf. Aber die alte Geschichte, der Staat will mehr Geld und ist der kleinen Raupe nimmer satt, hat auch hier wieder eine neue Facette gefunden. Und dafür ist sie ja leider inzwischen einzig und allein bekannt. Die SPD ist immer gut für neue, wir verdienen noch mehr Geld auf dem Rücken aller anderen Geschichten. Und so hat sie sich aufgemacht, das Thema Erbschaftssteuer mal wieder anzurütteln und zu sagen, komm, wir verdienen da noch was. Da ist da noch was, da können wir noch was abschöpfen. Ja, vielleicht lass uns irgendwie mal ganz kurz grundsätzlich einsteigen. Wie groß ist das Thema Erbschaften im Immobilienmarkt eigentlich überhaupt? Also vielleicht machst du mal einen grundsätzlichen Rahmen auf. Über was für ein Volumen reden wir eigentlich? Wie viele sind betroffen? Einfach, dass wir mal einen Eindruck kriegen, damit wir hier wissen, wie viele regt's eigentlich wirklich auf? Mal abgesehen von denjenigen, die natürlich der politischen Debatte folgen und sich irgendwie am Kopf kratzen und sagen, ganz im Ernst, gute Ideen heißt nicht nur irgendwie haben, denn was wegnehmen, sondern vielleicht auch den Gesamtkuchen größer zu machen. Aber sei es drum, der eine oder andere hat die Kreativität nicht. Deswegen jetzt so. Also Thema Erbschaften für den Immobilienmarkt. Michael, was steckt drin?
Also ich glaube, das Thema Erbschaften ist unabhängig jetzt von der Besteuerung für den Immobilienmarkt einfach wahnsinnig relevant, weil das natürlich auch erklärt, woher auch Kapital kommt, um neue Immobilien zu kaufen und woher überhaupt Geld für Transaktionen kommt. Es gibt ja viele Menschen, die sagen, Mensch, angesichts der hohen Immobilienpreise, wer kann das überhaupt noch mitgehen? Aber wenn man sich eben klar macht, 2024 haben wir einen neuen Rekord, was die Vererbung angeht, erreicht. Steuerlich veranlagt wurden Erbschaften im Wert von 114 Milliarden Euro. Und das sind, davon waren etwa 46, knapp 47 Milliarden Euro Immobilien, die da vererbt worden sind. Des Weiteren natürlich Betriebsvermögen und Finanzkapital. Und das ist tatsächlich nur das, was tatsächlich versteuert wird. Es gibt Schätzungen, die sagen, es werden mehr als 400 Milliarden Euro versteuert, vererbt jedes Jahr, 400 Milliarden. Und dann ist es natürlich schon klar, das ist mehr als das Transaktionsvolumen im Wohnimmobilienmarkt. Und insofern spielen die da natürlich eine ganz große Rolle. Natürlich nicht mit jeder Erbschaft wird eine Immobilie finanziert, aber das ist eben Kapital, das grundsätzlich da zur Verfügung steht, das teilweise eben auch neu investiert wird und insofern spielt das eine große Rolle. Gerade so im süddeutschen Raum gibt es auch mehr Erbschaften, höhere Erbschaften und die spielen natürlich schon auch eine große Rolle für die Erklärung der Immobilienpreise, beispielsweise in München und Umgebung. Wir hatten ja das letzte Mal uns mit den Erschwinglichkeiten beschäftigt und haben gesagt, naja, die Erschwinglichkeit in Süddeutschland, gerade in Bayern, ist da deutlich schlechter als im Rest der Republik. Auch in Hamburg ist die Erschwinglichkeit geringer. Das hängt aber eben auch damit zusammen, dass eben auch mehr vererbt wird und dadurch natürlich zumindest eine zusätzliche Einnahmequelle besteht, um eben Immobilien zu finanzieren. Und insofern spielen Erbschaften eine ganz, ganz große Rolle.
Wie werden denn heute Immobilien in der Erbschaftssteuer berücksichtigt? Also du sagst, Transaktionsvolumen über Erbschaften ist riesig, immens. Sag die Zahlen nochmal. Also insgesamt wird wie viel vererbt und wie viel davon sind Immobilien?
Es sind Schätzungen, die sagen 400 Milliarden. So, und das ist aber tatsächlich nur eine Schätzung, weil vieles muss ja nicht angegeben werden. Also typischerweise, wenn jetzt zum Beispiel, das kommen wir gleich auch zu den Ausnahmen, aber nehmen wir mal an, dein Partner, deine Partnerin verstirbt, Ehepartner, dann wird die Immobilie übertragen. Das ist auch eine Erbschaft, die muss aber nicht versteuert werden, die ist steuerfrei. Also, und das heißt, das wird auch nicht wirklich erfasst statistisch, ja, der Wert dieser Erbschaften. Es gibt teilweise auch Betriebsvermögen, das vererbt wird, ohne dass es wirklich erfasst wird. So, und das, was erfasst wird, das sind 114 Milliarden. Von diesen geschätzt 400 Milliarden und von den 114 sind 47 Milliarden Immobilien. Also wenn man das jetzt mal so hochrechnen würde, grob, dann würde man wahrscheinlich sagen, naja, irgendwas um die 150 bis 180 Milliarden Euro an Immobilienvermögen wird jedes Jahr vererbt.
Okay, aber jetzt lass uns nochmal in dem Beispiel bleiben. Dein Partner verstirbt, meistens ja Frau oder Mann, je nachdem. Und dann kriegst du sozusagen den Immobilienteil, wenn man dann zusammen im Grundbuch steht, irgendwie mit rüber oder ganz oder wie auch immer das denn genau strukturiert ist, völlig egal. Aber auch wenn es formal juristisch und sozusagen statistisch eine Erbschaft sein könnte, reden wir ja trotzdem darüber, dass hier gemeinsame Lebensentwürfe, die sich auch gemeinsam für Immobilienbesitz entschieden haben, jetzt einer scheidet aus dem Leben, das kann man ja nicht, also verstehst du, das ist ja eigentlich nichts, wo man irgendwie ernsthaft sagen könnte, wow, da ist jetzt aber irgendwie das Transaktionsvolumen viel höher und da müssen wir eigentlich mit einer Steuer ran, also wie unfair kann es denn noch werden, wenn man dann sagt, ach so, dein Partner ist verstorben, nee, okay, dann halte ich jetzt aber auch nochmal irgendwie den Hand auf, das Also das kann ja nicht ernsthaft eine Diskussionsgrundlage sein, oder?
Also es gibt, was Immobilien angeht und die Erbschaftssteuer angeht, gibt es wichtige Sonderregeln und wichtige Befreiungen. Das erste ist, es gibt steuerfreie Sonderregeln. Ja, das heißt, wenn du selbstgenutztes Wohneigentum hast und wie gesagt, der Ehepartner verstirbt, dann ist es so, dass die Immobilie steuerfrei vererbt werden kann, weitergegeben werden kann, sofern der andere 10 Jahre weiterhin darin wohnt. Ja, das ist schon eine wichtige Ausnahme. Und die Kinder können ebenfalls die Immobilie steuerfrei erben, aber auch wieder nur, wenn sie 10 Jahre da drin wohnen. Ja, und interessanterweise die Wohnfläche weniger als 200 Quadratmeter ist. Also keine Ahnung, wer das tatsächlich da reingebracht hat. Der Anteil, der über 200 Quadratmeter geht, der wird dann anteilig besteuert. Ja. So, also das heißt, das haben wir schon mal. Dann haben wir vermietete Wohnimmobilien, die müssen grundsätzlich versteuert werden, aber nur zu 90% ihres Wertes. Gleich noch zum Wert. Da hat sich ja in den letzten Jahren vieles ergeben. Die Jüngeren erinnern sich, wir hatten ja schon mal die Diskussion um die Erbschaftssteuer und es gab eine weitreichende Reform in den 2000er Jahren. Damals wurde beklagt, dass die Immobilien zu günstig besteuert werden im Verhältnis zum Finanzvermögen. Ja, Finanzvermögen hast du eben aktuelle Marktwerte. Wenn man eben Aktienvermögen hat, dann kann man eben regelmäßig sehen, was das wert ist. Bei der Immobilie ist es ja grundsätzlich schwieriger. Und es gab damals einige Verfahren, die eben zu relativ niedrigen Bewertungen geführt haben. Mittlerweile ist es so, dass es standardmäßig gerade für Eigentumswohnungen oder Ein- und Zweifamilienhäuser auf das sogenannte Vergleichswertverfahren übergegangen wird. Das heißt, man schaut, was sind denn der Wert vergleichbarer Immobilien. So, und angesichts breiterer Datenbasis ist das relativ leicht. Ne? Es gibt dann noch alternativ das sogenannte Ertragswertverfahren. Das heißt, du kannst, das beruht letztlich auf der Diskontierung der Mieteinnahmen. So, insgesamt muss man sagen, ist die Anknüpfung an den Marktwert relativ hoch, aber es gibt zumindest noch diese Geschichte, dass nur 90% des Wertes tatsächlich vererbt, also in die steuerliche Bemessungsgrundlage einfließt. So, und dann gibt's aber noch als drittes, was zu wissen ist, natürlich die sogenannten Freibeträge. So, und grundsätzlich hat der Ehepartner, der Lebenspartner einen Freibetrag von 500.000 Euro und Kinder bzw. Stiefkinder 400.000 Euro. Bei den Enkeln sind es dann noch 200.000 Euro und dann werden es immer weniger. Und der Teil, der darüber hinausgeht, über diesen Freibetrag, der wird dann mit Steuersätzen zwischen 7% und 50% besteuert. Ja, also das heißt, das geht teilweise relativ hoch. Und das bedeutet natürlich, in der Regel ist es so, dass die Immobilie, die selbstgenutzte Immobilie, steuerfrei vererbt werden kann. Aber es gibt eben auch durchaus Immobilien und gerade wenn man nicht selber drin wohnen möchte, und die Fälle gibt es ja auch, die diskutiert werden, die selbstgenutzte Immobilie am Starnberger See, ja, von Mutter, Vater, wem auch immer, wenn man nicht dort einzieht und die ist vielleicht 1 Million wert, dann muss man eben damit rechnen, dass eben abzüglich des Freibetrags von 400.000 Euro da noch ganz schön was übrig bleibt und eben auch eine entsprechende Steuer anfällt.
Das heißt, anders als im hedonischen Verfahren, wo die Qualitäten rausgerechnet werden, haben wir hier sozusagen eine absolute Wertbetrachtung. Auch die 200 Quadratmeter Regelung ist ja zumindest, das ist ja die Versachlichung von Sozialneid, möchte ich sagen. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, warum man eigentlich jemandem vorschreiben muss, auf wie viel Quadratmeter es in Ordnung ist zu wohnen, und alles, was darüber hinausgeht, muss dann aber bitte versteuert werden. Das ist so eine Bevormundung auf Paragraphen und Amtsanweisungssprache, die ich in Wahrheit nicht in Ordnung finde. Ich finde, man muss das immer mal wieder auch genauso benennen. Ich bin dann einfach sozusagen, also gute Lage ist dann mein Pech, könnte man so sagen, oder?
Ja gut, das kannst du natürlich unterschiedlich sehen, ne? Also ich meine, du hast ja, wenn du diese Immobilie am Starnberger See jetzt erbst, dann hast du ja nun mal einfach auch ein hohes Vermögen, ja? Da hast du mehr von, als wenn du jetzt die Immobilie in der Vulkaneifel erbst.
Ja, Moment mal ganz kurz, bevor wir die Vulkaneifel an dieser Stelle diskriminieren. Aber das ist ja nur richtig, wenn ich dann am Starnberger See erbe und dann vielleicht umziehe in die, du sagtest Vulkaneifel, wo auch immer der Immobilienwert ein bisschen niedriger ist. Weil ansonsten, wenn ich da bleibe, wo ich geerbt habe und vielleicht da sogar auch wohne, dann ist ja die Erbschaft angemessen zu den Preisen, die ich im Umfeld habe. Also das wird ja dem Umstand nicht gerecht, dass wenn ich da bleiben wollte, mir etwas mehr weggenommen wird, was mich ja am Ende im gleichen Umfeld schlechter stellt.
Naja gut, da kann ja der Gesetzgeber jetzt sagen, naja, wenn du da einziehst, dann hast du ja kein Problem. Wenn du Selbstnutzer bist für 10 Jahre am Starnberger See, dann musst du auch keine Steuer zahlen. Ja, dann bleibt es steuerfrei. Du kriegst nur dann ein Problem, wenn du diese Immobilie erbst und sagst, ich vermiete die jetzt oder ich verkaufe die, dann musst du entsprechend Erbschaftssteuer bezahlen. So, und ja, man kann drüber diskutieren, da gibt es viele, viele Diskussionen ja auch drüber, viele empfinden das auch als ungerecht, aber klar, man muss erstmal sagen, es gibt formal ein höheres Vermögen, das du erbst. Ja,
und ja, vielleicht habe ich ja schon eine Wohnung am Starnberger See und brauche nicht noch ein Haus oder so und möchte da auch gar nicht einziehen, dann muss ich da einziehen nur für die Steuer, das ist dann nicht in Ordnung. Das heißt, hier gibt es schon wieder eine Vorschrift, ich muss sogar einen Umzug machen. Damit ich der Steuer entgehe, ist ja, also.
Ja, es ist, genau. Wir werden gleich sehen. Das ist nicht das Einzige, worüber man diskutieren kann.
Ja, genau. Das ist nämlich die Frage. Warum glaubt denn jetzt diese großartige Partei der Steuererhebung und der Steuersteigerung? Ich glaube, das S steht in Wahrheit auch für Steuersteigerungspartei Deutschland. Woraus ergibt sich ein Reformbedarf bei der Erbschaftssteuer? Also ist das jetzt wieder nur eine Verschärfung der Gerechtigkeitsdebatte oder gibt's wirklich ernsthaft? Weil, wie gesagt, bei den Volumina am Anfang haben wir schon gesehen, wie ungerecht die Überlegung ist, irgendwie zu sagen, jetzt muss ich einen Witwer oder eine Witwe besteuern, weil der Partner wo kommt's her? Michael, erhelle uns.
Also, es wird erwartet, dass im Laufe dieses Jahres das Bundesverfassungsgericht sich zur Erbschaftssteuer äußert. So, und der Grund ist, ähnlich wie ich das schon gesagt hatte mit Immobilien, was in den 2000er Jahren ein großes Thema war, dass es diesmal um das Thema Unternehmen geht. Weil das Bundesverfassungsgericht, so wird erwartet, könnte sagen, die Erbschaftssteuer ist nicht verfassungsgemäß, weil es eben eine Ungleichbehandlung gibt zwischen Unternehmen und anderen Vermögen, das vererbt wird. So, und das ist tatsächlich ja auch relativ komplex, wenn wir uns die Unternehmensbesteuerung mal anschauen. Das ist jetzt nicht unser primäres Thema, aber es ist so, dass heute ja das Betriebsvermögen in weiten Teilen steuerfrei bleiben kann. Grundsätzlich gilt, dass 85% des Betriebsvermögens steuerfrei bleibt, wenn eben zwei Bedingungen eingehalten werden. Das eine ist, dass der Betrieb muss für 5 Jahre fortgeführt werden. Und das zweite ist, die Lohnsumme muss über die 5 Jahre bei insgesamt 400% der Ausgangslohnsumme bleiben. Ne? Das heißt, du hast also keinen Entlassengruß. Ne? Die Arbeitsplätze bleiben enthalten und du hast auch keine radikalen Lohnkürzungen durchgeführt. So, und es gibt sogar auch die Möglichkeit, es bleibt komplett steuerfrei, wenn eben du 7 Jahre hältst und während dieser 7 Jahre dann die Lohnsumme bei 700% bleibt. Ja? Dann kann es fast komplett steuerfrei bleiben, aber nur dann, wenn du tatsächlich ein produktives Unternehmen hast, in dem Sinne, dass eben etwas hergestellt wird. Wenn du ein Unternehmen hast, das vor allen Dingen zur Verwaltung von Vermögensgegenständen dient, ne, aka ein Wohnungsunternehmen, du hast also jede Menge Immobilien, vermietete Immobilien und packst die in eine Holding, dann sagt der Gesetzgeber, das ist kein produktives Unternehmen in dem Sinne. Und das wird dann steuerlich geltend gemacht. Ausnahme ist, wenn du zum Beispiel ein großes Wohnungsunternehmen hast und man sagen kann, okay, du hast beispielsweise eigene Hausmeisterdienste, du hast eigene Teams, die sich mit den Ermittlung der Nebenkosten beschäftigen etc., dann zählt es auch wieder als ein normales Unternehmen und du kannst es steuerfrei vererben. Sprich, die Grenze wird meistens bei 300 Wohneinheiten gesehen. Sprich, du hast 250 Wohnungen, du musst Steuern zahlen. Du hast 300 Wohnungen, du kannst es steuerfrei veräußern. Ne? Das ist schon mal ein großes Thema. Und dann gibt es noch das ganz große Thema der Großvermögen. Und da wird es dann auch wirklich wild. Da gibt es nämlich dann keine Verschonung mehr, bei wenn du über 26 Millionen Euro vererbst an Betriebsvermögen, aber es gibt dann die sogenannte Verschonungsbedarfsprüfung. Ja, dann muss der Erbe nämlich sein Privatvermögen offenlegen und wenn er 50% seines privaten Vermögens einsetzen müsste, um die Steuer zu bezahlen, dann kann tatsächlich die Steuer erlassen werden, ja, die Erbschaftssteuer. So, und das heißt, all das... Ich bin jetzt überhaupt kein Steuerberater und es ist noch komplexer in den Einzeldetails, aber deswegen sagen natürlich manche, naja, wenn du vermögend bist und Erbschaftssteuer zahlen musst, dann bist du einfach zu blöd, ne? Oder hast einen schlechten Steuerberater. So, und da ist eben die Erwartung, dass das Bundesverfassungsgericht sagen wird, so geht's nicht. Ja? Das heißt, es wird einen gewissen Handlungsbedarf geben. Und vor dem Hintergrund gibt es jetzt schon Diskussionen. Ich denke, die SPD, man könnte es wohlwollend sagen, sie wollen ein bisschen vor der Kurve sein. Sie wollen schon mal den Ton setzen für die Diskussion, damit eben dann auch schnell gehandelt werden kann.
Tja, das scheint irgendwie ein ganz neuer Ton dieser SPD zu sein, immer die Verliererthemen aufzugreifen und die dann ganz besonders vor sich herzutragen. Das ist ja irgendwie, aber es ist zumindest trendgerecht. Also sie tun wirklich alles, um irgendwie den Status der Volkspartei nicht wieder erreichen zu können. Nun, was plant die SPD denn? Also was ist denn der Plan? Erzähl.
Also wie gesagt, ich bin jetzt auch erstmal wohlwollend. Ne? Du bist ja schon so negativ. Sie wollen das Ganze schon vereinfachen. Ne? Das heißt, sie sagen, es gibt jetzt nicht mehr diesen Freibetrag. Ich habe auch vergessen, was ganz wichtig ist, dieser Freibetrag gilt alle 10 Jahre. Ja? Das heißt, du kannst alle 10 Jahre an die Kinder 400.000 Euro steuerfrei vererben. So, und das kann man natürlich nutzen und sagen, naja, ich habe jetzt ein größeres Vermögen und ich schiebe jetzt alle 10 Jahre, verschenke ich schon mal Geld, übertrage Aktienvermögen oder Immobilienvermögen. So, und die SPD sagt jetzt, das wollen wir aufhören. Es gibt nur noch einen einmaligen Freibetrag von 1 Million je Erbe. Ja? Das heißt zumindest das Thema der Immobilie am Starnberger See hast du damit ein bisschen in den Griff bekommen. Ja, es ist jetzt ein höherer Freibetrag, aber du kannst es eben nicht mehr so strategisch nutzen wie bisher. Und das Eigentliche, worüber aber viele diskutieren, ist, es soll bei Unternehmen grundsätzlich einen Freibetrag von 5 Millionen Euro geben, aber es gibt keine Verschonungsregeln mehr. Das heißt, du musst eben das, was über die 5 Millionen hinausgeht, musst du dann eben besteuern. Und da sagen sie jetzt, naja, man kann es 20 Jahre stunden. Ja, das heißt, du kannst eben die Steuerzahlung dann verteilen. Aber es bleibt natürlich dabei, ich meine, wenn wir uns gerade die aktuelle wirtschaftliche Situation anschauen vieler Unternehmen und selbst wenn es nur eine Steuer ist von 10% auf den Vermögenswert, ist das natürlich trotzdem mitunter, selbst bei einem rentablen Unternehmen, ne, wenn du jetzt mal von 5% Rendite ausgehst, ist das natürlich 2 Jahresgewinne, die du da abführen musst. Das ist natürlich schon ein großes Problem und für viele Unternehmen, die eben nicht so rentabel sind, ist es halt eine echte Substanzbesteuerung. Also das geht schon ins Geld und auch wenn du sagen kannst, ich kann es über 20 Jahre abstottern, tut es natürlich weh.
Es ist einfach so eine Unternehmerfeindlichkeit erneut, ne? Wir haben es hier in Wahrheit mal wieder mit so einem Unternehmerhass zu tun und das bar jeglicher Sachkenntnis. Weil ansonsten könnte man ja sagen, so ein Betrieb, der hat ganz viele Arbeitsplätze, das sind ganz viele auch sozialsteuerpflichtige Arbeitnehmer, die ich da habe, Abgaben, die darüber generiert werden, Einkommenssteuer, die darüber generiert wird, eine Wertschöpfung, die darüber generiert wird. Aber der Neid auf die Eigentümerschaft, der muss jetzt da, und das ist ein substanzieller Eingriff ins Unternehmen. Also ich meine, wo soll es denn herkommen, wenn nicht aus dem Unternehmen? Und wenn wir uns jetzt vergegenwärtigen, dass ja die meisten Business Models nicht Gewinne abwerfen jenseits der 10-15%, dann ist das ein richtig heftiger Eingriff in die Unternehmerlandschaft. Das ist einfach bar jeglicher Sachkenntnis.
Also das Thema ist natürlich schon, also du kannst es sehr unterschiedlich angehen. Ne? Und
nein.
Ich denke, es gibt natürlich, es gibt natürlich schon die Überlegung, dass du sagst, Mensch, da werden so große Erbschaften. Ne? Also ein Fall, der ja diskutiert wurde, ist Herr Döpfner, der eben Anteile an Springer oder Großteil von Springer dann geerbt hat und das alles steuerfrei. So, und da kannst du natürlich schon sagen, wie kann das denn sein, ne? Wenn mir jemand was vererbt, muss ich darauf große Erbschaftssteuer zahlen und der kriegt das steuerfrei. Oder du hast eben natürlich diese Diskussion, ne? Derjenige, der 300 Wohnimmobilien vererbt und das geschickt darstellt, der kann das steuerfrei vererben. Derjenige, der jetzt ein Mehrfamilienhaus gekauft hat und das bewirtschaftet und seinen Kindern vererbt, der muss auf einmal, oder da werden die Erben dann zur Kasse gebeten. Wie kann das denn sein? Ne? Also diese
Ungerechtigkeiten, aber da hast du ja genau die richtige Frage. Wie kann es denn sein, dass die Kleinen zur Kasse gebeten werden? Das ist doch die Ungerechtigkeit, nicht andersrum. Dann musst du doch nicht die Stellschraube setzen und sagen, okay, dem kann sich jetzt keiner mehr entziehen. Sondern die Eigentümerstrukturfrage kann doch kein Anfall von einer Extrasteuer sein. Wenn ich doch am Ende, also du hast ja immer in diesen Unternehmen, egal ob sie nun Immobilien und damit Wohnungen anbieten oder Arbeitsplätze und Produkte und Produktivität, egal auch im Übrigen Vermögensverwalten, das ist ja nicht etwas, das völlig egal ist. Ich habe eine Unternehmung, die verwaltet Vermögen, da habe ich mehrere Angestellte, das kann ja nicht weniger wert sein als jemand, der sagt, im Übrigen, also das ist ja eine Aberkennung der Dienstleistungswertschöpfung. Und jetzt gehe ich bei und sage, nee, im Übrigen, die Eigentümerstruktur klärt hier im Übrigen über alles das, was sie für die Gesellschaft tut, die Frage, dass da die Großen müssen jetzt auch noch zur Kasse oder die Größeren, die bis jetzt gestalten konnten, nicht die Kleineren, müssen weniger an die Kasse. Das wäre ja eigentlich die richtige Fragestellung für die Steuerpartei Deutschlands, zu sagen, wie kriegen wir die Kleinen entlastet und nicht, wie kriegen wir die Größeren auch noch dran. Das ist ja völlig falsch rum diskutiert.
Genau. Und deswegen wäre ich auch sehr für den schwedischen Weg, ne? Also aus meiner Sicht gibt es einfach das Riesenproblem, dass du bei Unternehmen immer dieses Problem hast mit der Erbschaftssteuer. Und du hast immer Unternehmen, die im Zweifelsfall wirklich Probleme haben, die Erbschaftssteuer zu bezahlen, weil es eben in die Substanz eingreift, ja? Und dadurch hast du immer Sonderregeln für Unternehmen und damit natürlich genau diese Benachteiligung von denen, die in anderer Weise sparen, beispielsweise über Immobilien oder eine Verwaltungsgesellschaft gründen oder was auch immer. So, und die Schweden, die ja nun bekanntlich eigentlich sehr sozialdemokratisch geprägt sind, die sind den Weg gegangen und haben irgendwann gesagt, wir schaffen die Erbschaftssteuer ab. Und das ist tatsächlich spannend.
Hört.
Norwegen beispielsweise hat die Erbschaftssteuer abgeschafft, auch Tschechien, also viele Länder haben die abgeschafft. Klar, die sind trotzdem, gehen die in die Besteuerung dann rein, ne? Also der Staat braucht Geld, da müssen wir uns da nichts vormachen. Aber die sagen dann, okay, wir gehen eher über die Kapitalerträge oder wir müssen dann in der Einkommenssteuer dann vielleicht nochmal Zuschläge haben oder ähnliches. Aber diese Steuer, die doch so schwierig zu erheben ist, und das ist ja auch vom Verwaltungsaufwand her riesig, die schaffen wir ab. Und das Spannende ist, dass das in Schweden auch dazu geführt hat, dass mehr Leute tatsächlich Vermögen aufbauen. Ja, und tatsächlich in Immobilien investieren, in Aktien investieren. Es gibt auch einige spannende Regeln dazu, die das begünstigt haben, das muss man auch sagen, bestimmte Vorsorgekonten, die dann relativ gering auch besteuert werden, womit du dann eben Ersparnisse bilden kannst, auch hochrentable Ersparnisse bilden kannst. So, und das ist ein Weg, den wir uns da auch vornehmen sollten, ja? Und denn wir werden keine gerechte Erbschaftssteuer schaffen können. Das Gerechteste ist einfach, sie abzuschaffen und darauf zu setzen, dass wir dadurch, dass eben insgesamt mehr gespart wird und mehr Vermögen aufgebaut wird, am Ende auch alle profitieren. Und ich glaube, das ist tatsächlich der beste Weg. Ich fürchte nur, zu dieser Lösung werden wir in Deutschland nicht kommen.
Es ist ja weitsichtig, ne? Auch unter dem Gesichtspunkt, wenn du dir überlegst, wie viel Transferleistungen wir inzwischen in die Renten und in die Altersvorsorgeleistungen, wie auch immer sie heißen, Pensionen, Renten, was auch immer, stecken müssen, weil immer mehr Menschen im Alter eben nicht genug Vermögen aufgebaut haben und auf Sicht ist die Lücke ja sogar noch größer. Ist es viel besser zu sagen, okay, ihr dürft das, was im Übrigen die Generation vorher schon aus ihrem Netto, das darf man ja immer nicht vergessen, es ist ja nicht, dass das irgendwie alles steuerlich absetzbar ist, wenn man ein Unternehmen gründet, das dürft ihr behalten und das entlastet uns nach hinten raus, weil wir weniger Neuverschuldung brauchen für Transferleistungen, die nicht gedeckt sind, weil die Menschen zu wenig Geld haben. Das wäre ja geradezu sozialdemokratisch, aber hey, die Schweden scheinen da irgendwie, oder die Skandinavier vielleicht, die Norweger haben ja ansonsten auch ein paar schräge Ideen, was ihre Besteuerung angeht. Allerdings sind sie nicht alleine, UK ja inzwischen auch. Aber lass uns nochmal ganz konkret drauf schauen. Also die Forderung der 1a-Lage ist klar, schafft die Erbschaftssteuer komplett ab. Das wäre die Lösung aus unserer Sicht. Gehe ich voll mit. Lass uns nochmal reingucken auf das Thema, worauf müssen sich Immobilieninvestoren einstellen?
Also das ist natürlich jetzt schwierig zu sagen. Ich habe ja gesagt, die Diskussion fängt gerade erst an. Die Union hat ja auch gesagt, sie gehen da nicht mit. Ich meine, es ist interessant, ist ja auch an dem SPD-Vorschlag, sie haben das jetzt vorgestellt und haben aber nicht gesagt, wie hoch sollen denn die Steuersätze sein. Sie haben nur gesagt, es soll progressiv werden. Das lässt natürlich viel Spielraum offen. Wenn ich jetzt erwarten müsste, wie geht die Diskussion und es wird so eine Diskussion geben nach dem Bundesverfassungsgerichtsurteil, ich kann mir schon vorstellen, dass gerade dieses Thema Freibeträge alle 10 Jahre, dass das etwas ist, was wegfallen wird. Also ich glaube, darauf muss man sich schon einstellen, dass es da vielleicht eher einen lebenslangen Freibetrag gibt als eben diese 10 Jahre. Das muss man vielleicht auch schon frühzeitig berücksichtigen bei entsprechenden Gestaltungen. Ne? Also es geht ja immer nicht nur um die Erbschaftssteuer, sondern eben auch um die Schenkungssteuer. Kann sicherlich sinnvoll sein, das dann auch jetzt dieses oder nächstes Jahr auch noch nutzen zu wollen. Und das Spannende ist aber natürlich, was passiert mit den Unternehmen? Was passiert auch mit den Wohnungsunternehmen? Also da mag ich jetzt keine Prognose geben, aber es ist natürlich schon einigen aufgefallen, dass es da irgendwie eine Schnittstelle gibt, die irgendwie nicht passt, ne? Also diese 300 Wohnimmobilien, das ist jetzt auch nicht gesetzlich festgeschrieben, aber das hat sich so als Praxis eingebürgert. Ich denke schon, dass das hinterfragt wird und das muss vielleicht auch der eine oder andere berücksichtigen. Also da sind viele Fragen offen. Ich würde aber, so wie ich die Diskussion einschätze, würde ich mich aber schon darauf einstellen, dass es da Anpassungen gibt, dass es Verschlechterungen gibt. Nichtsdestotrotz glaube ich aber, es wird immer noch günstiger sein, Immobilien zu vererben als eben Finanzvermögen, wo du eben diesen festen Marktwert hast. Bei Immobilien gibt es immer noch ein bisschen mehr Bewertungsspielraum und ja im Moment auch diese pauschale 10% Abwertung. Also das ist, glaube ich, schon weiterhin ein Vorteil, der es gerade für diejenigen, die für die nächste Generation mitdenken, schon interessant macht, auch in Immobilien zu investieren.
Sehr, sehr gut. Und die Zyklen der Immobilien sind ja deutlich länger oder der Immobilienwirtschaft deutlich länger als eine Wahlperiode. Das heißt, die teuerste Wahl in diesem Zusammenhang ist die Steuerpartei Deutschlands. Das muss man einfach wissen. Insofern an dieser Stelle danke ich dir fürs Interesse da draußen. Für den Fall, dass wir eine Frage nicht beantwortet haben, die dich aber ganz wahnsinnig interessiert, dann schreib uns bitte gerne. Die E-Mail findest du unten in den Shownotes. Ich danke dir, Michael, für dieses hitzige Thema. Naja, du hast es ja nur mitgebracht, du hast nicht ausgelöst. Insofern, es sei dir verziehen und du hast immerhin diesmal die richtige Schlussfolgerung. Das weiß man ja bei deiner Sozialismusneigung auch nicht immer ganz genau.
Insofern, danke. Dass wir uns so einig sind, ne?
Ja, das ist wirklich, das ist selten geworden in diesen letzten 2-3 Jahren. In diesem Sinne, macht's gut, genießt den anbrechenden Frühling. An der einen oder anderen Stelle sieht man schon einen klaren Himmel und einen Sonnenstrahl. Man kann sich vorstellen, es wird wieder wärmer. Und in diesem Sinne, wenn ihr mögt, sind wir nächste Woche Donnerstag wieder für euch da. Bis dahin, alles Gute und tschüss.
Tschüss zusammen.
Wenn du einen erfahrenen Anbieter für rentable Immobilienanlagen suchst, bist du bei der Primus Valor AG genau richtig. Seit nahezu 20 Jahren begleitet ein starkes Netzwerk aus Spezialisten den gesamten Investmentprozess von günstigen Ankäufen über fachkundige Renovierung und energetische Sanierung bis hin zum erfolgreichen Abschluss. Du interessierst dich für Immobilieninvestments im stark nachgefragten Segment bezahlbares Wohnen? Dann informiere dich jetzt bei der Primus Valor AG auf der Website unter www.primusvalor.de und dort findest du qualifizierte Ansprechpartner und weiterführende Informationen.